Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ehebruch. Ist das nur ein Kavaliersdelikt heute? Etwas, was man tut und man braucht keine Rechenschaft dafür abzulegen, es wird einfach so allgemein akzeptiert. Ist das Ihre Einstellung zum Ehebruch? Oder wie sieht das in Gottes Augen aus? Die Bibel sagt uns ja nicht ohne Grund im 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Sie können das in 2. Mose, Kapitel 20, Vers 14 nachlesen. Aber schauen Sie, die 10 Gebote wurden nicht erst unter Mose in Bewegung gesetzt, in Wirkung gebracht, sondern sie existierten bereits vorher schon. Schauen wir uns einmal eine Stelle an in 1. Mose, Kapitel 39. 1. Mose 39, es geht hier um Josef, der von seinen Brüdern in die ägyptische Sklaverei verkauft worden war. Und wir lesen jetzt in 1. Mose 39, angefangen in Vers 7. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, schlafe bei mir. Er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Schauen Sie, Ehebruch ist letztendlich Sünde gegen Gott. Nicht nur gegenüber dem Ehepartner, nicht nur gegenüber dem Menschen, mit dem man vielleicht Ehebruch betreibt. Nein, es ist Sünde gegen Gott und Gott wird uns zur Verantwortung ziehen, wenn wir gegen ihn sündigen. Und die Sünde nicht lassen, egal was die Menschen tun, egal was die Menschen denken, egal was für Gesetze bestehen mögen, es ist Gott, der letztendlich über uns richten wird. Wenn Sie die Stelle weiterlesen, dann werden Sie sehen, dass Josef letztendlich dann von der Frau mehr oder weniger gezwungen wurde, mit ihr etwas zu tun und er ist dann geflohen und musste dafür dann bittere Konsequenzen zahlen. Manchmal muss man für die Gerechtigkeit leiden. Auch heute ist das Gebot gegen Ehebruch nach wie vor in Kraft und sogar noch in verstärktem Maße. Sogar noch verstärkter, als wie es im Alten Testament der Fall war. Schauen Sie, wir werden das ewige Leben nicht ererben, wenn wir Gottes Gebote brechen. Und der Ehebruch ist einer der Vorschriften, die uns Gott gegeben hat. In Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19 lesen wir einmal angefangen in Vers 16. Und da nun Gott ja seine Maßnahmen nicht ändert, seinen Charakter nicht ändert, können wir davon ausgehen, dass das, was Christus dem jungen Mann gesagt hat, auch nach wie vor für uns heute verbindlich ist. Matthäus Kapitel 19 und lesen wir angefangen in Vers 16. Siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Und er sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, zum ewigen Leben eingehen, das ewige Leben erwerben, ererben, so halte die Gebote. Und er sprach zu ihm, welche? Und Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ihre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In anderen Worten, das tut man, wenn man die letzten 6 der 10 Gebote hält. Man liebt seinen Nächsten wie sich selbst. Und eins der Gebote ist das Gebot gegen den Ehebruch. Und weil nun einmal eine Ehe, wenn sie von Gott geschlossen wird und vor Gott geschlossen wird, ewigen Bestand haben soll, solange wie wir leben, kann es keine Scheidung geben. Einer von Gott gebundenen Ehe, es sei denn, gewisse Faktoren treten ein. Zunächst einmal Matthäus Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, angefangen Vers 31. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Eine weitere Parallelstelle hierzu, Matthäus Kapitel 19. Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 3. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grunde von seiner Frau scheidet? Das war nämlich damals die Idee, man kann sich aus irgendwelchen Gründen und auch aus gar keinen Gründen einfach so scheiden lassen. Heute nennt man das so, naja, man kann nicht mehr miteinander leben. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, gebunden hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Vers 7, sie aber sprachen zu ihm, ja, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Und er sprach zu ihnen, Mose hat es euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe, begeht Ehebruch, vergeht sich gegen das Gebot, gegen den Ehebruch. Nun, hier wird von Unzucht gesprochen mehrere Male. Das hebräische Wort ist Porneia. Und das kann auf verschiedene Art und Weise übersetzt werden. Die Elberfelder Bibel schreibt Hurerei. Die Schlachterbibel interpretiert das, in einer Anmerkung zu Matthäus 5, als jedwede sexuelle Sünde der Frau, inklusive Ehebruch. Wenn also die Frau Ehebruch begeht, dann hat der Mann das Recht, sich von ihr zu scheiden. Lukas Kapitel 16 und Vers 18. Und das gilt auch für eine von Gott gebundene Ehe. Denn wie wir noch sehen werden, ist dann mit der Frau etwas nicht in Ordnung. Um es gelinde auszudrücken. Aber das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt für den Mann. Lukas 16 und Vers 18. Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Der bricht die Ehe. Und wer die von ihrem Mann Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Weil in Gottes Augen, es sei denn, es liegen Faktoren vor, diese Ehe nach wie vor gebunden ist. Nicht einfach so aufgelöst werden kann. Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7, die Verse 2 und 3. Denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden. Durch das Gesetz. Durch Gottes Gesetz. Solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie eine Ehebrecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Also die Anweisungen sind hier ganz klar und deutlich im Hinblick auf das, was uns Gott in seinem Gesetz sagt. Es geht mir nicht hier um menschliche Gesetze. Die sind nämlich irrelevant, wenn sie gegen die Gesetze verstoßen, die Gott uns gegeben hat. Nun, wie ich sagte, es gibt natürlich Faktoren, die auch eine von Gott gebundene Ehe auflösen können. Die eine Sache war bereits die des Ehebruchs. Es gibt eine weitere interessante Stelle in 1. Korinther Kapitel 7. 1. Korinther Kapitel 7 und in Vers 10. Den Verheirateten aber gebiete ich, nein, nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht von ihrem Manne scheiden lassen soll. Die Gute Nachricht übersetzt klarer. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann trennen. Das heißt dann hier weiter, Vers 11. Hat sie sich aber scheiden lassen, soll sie ohne Ehe bleiben oder sich mit ihrem Manne versöhnen. Und dass der Mann seine Frau nicht fortschicken soll. Auch hier schreibt die Gute Nachricht, tut sie es doch, mit anderen Worten, trennt sie sich doch von dem Mann, geht sie weg von dem Mann, verlässt sie den Mann, so soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Manne aussöhnen. Mit Sicherheit kann es nicht darum gehen, dass sie jetzt ihren Mann verlässt, um dann Ehebruch zu betreiben oder Unzucht. Aber lesen wir jetzt weiter in Vers 13. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie den Mann nicht fortschicken. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden lassen will, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist nicht gebunden in solchen Fällen. Auch hier wiederum die New King James Bible übersetzt, wenn der Ungläubige weggeht, so lasst ihn weggehen. Und der Zürcher Übersetzung zufolge heißt es, trennt sich aber der ungläubige Teil, so trenne er sich. Aber hier muss einiges dazu gesagt werden. Zunächst einmal geht es hier um einen Ungläubigen. Nun, das kann jemand sein, der ungläubig war, als dann der andere Ehepartner zum Glauben kam. Es kann auch jemand sein, der scheinbar in Anführungszeichen gläubig war, aber dann zu einem Ungläubigen wurde. Vielleicht nie richtig gläubig war, aber es sah so aus, als ob. In jedem Falle, wenn die Situation vorliegt, dass eine Partnerschaft, sagen wir einmal, zwischen einem Gläubigen und einem ungläubigen Ehepartner besteht, dann kommt die weitere Konsequenz zum Tragen. Mit anderen Worten, wenn ein Ungläubiger den Gläubigen und die Kirche verlässt, das geht nämlich immer Hand in Hand, und dann auch noch ein Verhältnis mit einem anderen Partner eingeht, oder wenn der Ungläubige wegen eines ehebrecherischen Verhältnisses den Gläubigen verlässt, dann ist der Gläubige natürlich nicht mehr an die Ehe gebunden. Er kann und in den meisten Fällen sollte oder muss sogar sich scheiden lassen und ist dann auch frei, natürlich sich erneut zu verheiraten, aber wie es heißt, nur im Herrn, mit anderen Worten nur jemand anderen, der ebenfalls auch ein Christ oder eine Christin ist. Aber hier ist etwas Wichtiges zu bemerken. Dies ist kein Freibrief für den sündigen oder ehebrecherischen Ungläubigen. Und derjenige, der den Ehebrecher heiratet, der nicht frei ist in Gottes Augen, ist, wie wir gesehen haben, ebenfalls ein Ehebrecher. Mit anderen Worten, man sollte sich gut überlegen, ob man wirklich einen solchen Schritt tun will. Denn die Konsequenzen, die von Gott kommen, nicht unbedingt von Menschen, die von Gott kommen, die sind gravierend. Die sind schrecklich. Die sind bedrohlich. Die haben mit unserem ewigen Leben zu tun. Solange wie man vor dem Gesetz, vor dem menschlichen Gesetz jetzt, nach wie vor verheiratet ist, solange kann man nicht die Ehe brechen. Mit anderen Worten, man kann da nicht irgendwo ein Verhältnis anfangen mit einem anderen Mann, einer anderen Frau. Solange wie man verheiratet ist, dann ist man ein Ehebrecher. Die Ehe muss zunächst mal aufgelöst werden, und zwar aus auch von Gott her gesehen richtigen Gründen. Aber es geht hier um den Unschuldigen. Der Schuldige ist nach wie vor schuldig. Der kann nicht einfach jetzt Ehebruch begehen und sagen, so, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich mich von der Eheverbindung lösen. Der ist nach wie vor schuldig, der lebt nach wie vor in Sünde. Und ein Mensch, Mann oder Frau, die dann diesen Ehebrecher, diese Ehebrecherin heiratet oder sagen wir einmal mit der oder ihm Unzucht betreibt, der ist natürlich auch schuldig. Ganz klar. Im Alten Testament gab es eine sehr schreckliche Strafe für sowohl den Ehebrecher und die Ehebrecherin. 3. Mose Kapitel 20. 3. Mose 20 und lesen wir einmal Vers 10. 3. Mose 20 und Vers 10. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben. Beide. Ehebrecher und Ehebrecherin. Weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Das war die von Gott verhängte Strafe im Alten Testament. Nun, wussten Sie, dass das Gleiche heute auch noch gültig ist? Und sogar wenn Christus zurückkommt? Und zwar in folgender Weise. Schauen wir uns Malachi an, Kapitel 3. Es geht nicht darum, dass jetzt Gottes Kirche anfangen würde, Ehebrecher und Ehebrecherinnen zu töten. Das ist nicht die Aufgabe von Gottes Kirche. Und natürlich die Gesetze der Menschen sind heute auch so, dass sie in den meisten Fällen Ehebruch total tolerieren und nicht immer unter Strafe stellen, wie es früher einmal der Fall war. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man gegen Gott sündigt letztendlich. Und Gott wird einem die Sünde heimzahlen. Das müssen wir begreifen. Malachi Kapitel 3 und Vers 5. Das geht um die Wiederkunft Jesu Christi. Was sagt er? Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, die Ehebrecher, die Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Ein Ehebrecher, eine Ehebrecherin fürchtet, ehrt, verehrt, beachtet Gott nicht. So einfach ist das. Und Gott wird insoweit ein schneller Zeuge sein gegen solche Menschen. Hebräer Kapitel 13. Auch hier wiederum. Man kann sich noch so viele Ausreden vorlegen und sagen, ach ja, ich kann das ja machen, nach dem Gesetz, dem menschlichen Gesetz bin ich ja frei, ich kann mich ja scheiden lassen. Und selbst wenn die Scheidung noch nicht ausgesprochen ist, kann ich ja doch tun und lassen, was ich will. Was sagt Gott dazu? Hebräer 13 und Vers 4. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden und bei allen. Und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Wollen sie in die Hände des lebendigen Gottes fallen? Ich denke doch nicht. Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2. Und lesen wir angefangen Vers 22. Offenbarung, Kapitel 2, und in Vers 22. Siehe, das ist eine Warnung an Gottes Kirche. Zur damaligen Zeit ging es hier um die Gemeinde in Thyatira, aber diese Aussagen gelten für alle Kirchen Gottes zu allen Zeiten. Ich warf sie aufs Bett, Vers 22, und mit ihr jene, die die Ehe gebrochen haben. Ich stürze sie in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von Isabels Werken. Vers 23. Und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich der bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einem jeden von euch nach euren Werken. Schauen Sie, warum spricht er hier die Kinder an? Vielfach nehmen die Kinder das Beispiel ihrer ehebrecherischen Eltern an und folgen ihm. Der unschuldige Teil muss sehr darauf dringen, sehr darauf achten, dass das Kind nicht dem falschen Beispiel des ehebrecherischen Ehepartners folgt. In Jesaja Kapitel 57. Jesaja Kapitel 57. Aber wenn man diese Einstellung hat, ach ja, die kann ja auch tun und lassen, oder der kann ja auch tun lassen, was er oder sie will, dann ist das natürlich schon ein Schritt hin zum Verderben. Auch für die Kinder. Jesaja 57, angefangen Vers 3. Da lesen wir folgende erschreckende Aussage von Gott. Jesaja 57 und Vers 3. Ihr aber, tretet herzu, ihr Söhne der Zauberin, ihr Kinder des Ehebrechers und der Hure. Mit wem wollt ihr euren Spott treiben? Und wen wollt ihr das Maul aufsperren und die Zunge herausstrecken? Seid ihr nicht abtrünnige Kinder, ein verkehrtes Geschlecht? So sieht Gott das. Schauen Sie, die Kinder sind den falschen Tätigkeiten, in diesem Falle sogar von beiden, der Ehebrecherin, der Hure, möglicherweise auch des Ehebrechers, wie es ja heißt, und der Hure gefolgt. Die haben alle rumgehurt. Und heute ist Ehebruch in den meisten westlichen Ländern nicht nur unter Strafe. Es gab einmal in Amerika eine Vorschrift, die sogar einen sehr starken Schadensersatzanspruch erließ, wenn man die Zuneigung des Ehepartners abwendete. Also ein Dritter kommt in die Ehe hinein und nimmt dann so die Zuneigung eines der Ehepartner zu sich. Aber das ist heute auch in den meisten Fällen weg. Wenn es auch noch auf den Büchern steht, wird es nicht mehr angewandt. Als ich damals hier in Amerika mich auf das Examen vorbereitete als Anwalt da, gab es diese Vorschriften noch. Aber das ist schon lange, lange her. Also heute wird das mehr oder weniger als ein Kavaliersdelikt angesehen, wenn überhaupt. Und so hat diese schreckliche Sünde, diese verderbliche Sünde des Ehebruchs überhand genommen. Und Ehescheidungen werden natürlich auch insoweit durchgeführt, dass da irgendwo eine Gleichstellung erfolgt zwischen dem Schuldigen und dem Schuldlosen. Da fragt keiner danach, wer eigentlich jetzt schuld ist an der Auflösung der Ehe. Ob da jetzt Ehebruch vorlag, das interessiert gar nicht. Das interessiert überhaupt nicht. Was für eine Umkehrung wahrer Werte und wahrer Gerechtigkeit. Aber schauen Sie, des Menschen Wege sind nicht Gottes Wege. Und Gott lässt sich seiner nicht spotten. Gott lässt sich seiner nicht spotten. Jeremia Kapitel 9. Jeremia Kapitel 9 und Vers 1. Hier klagt Jeremia über die Zustände der damaligen Zeit und das gilt für heute auch. Ach, dass ich eine Herberge hätte in der Wüste. So wollte ich mein Volk verlassen, von ihnen ziehen. Denn es sind laute Ehebrecher, ein treuloser Haufe. Wie war auch heute, Vers 8. Sollte ich das nicht heimsuchen an ihnen, spricht der Herr, und sollte ich mich nicht rächen an einem Volk wie diesem? Sollte ich keine Vergeltung üben, keine Strafe über dieses Volk hereinbrechen lassen? Natürlich wird er das tun. Natürlich wird er das tun. Zu seiner Zeit. Manchmal auch ganz automatisch jetzt schon. Manchmal auch direkt, jetzt schon. Jeremia Kapitel 23. Jeremia Kapitel 23 und angefangen in Vers 10. Denn das Land ist voller Ehebrecher. Und wegen des Fluches, schauen Sie, Ehebruch ist eine Sünde, die einen Fluch nach sich zieht. Wenn Sie die Ehe brechen, dann werden Sie von einem Fluch verfolgt werden. Das ist ein Versprechen, eine ganz klare Prophezeiung, die Ihnen Gott gibt. In diesem Fall geht es um das ganze Land, aber es geht auch individuell. Denn das Land ist voller Ehebrecher. Und wegen des Fluches vertrocknet das Land und die Weideplätze in der Steppe verdorren. Böse ist, wonach sie streben, und ihre Stärke ist Unrecht. Denken wir daran. Das ist böse, was hier beschrieben wird. Vers 12. Darum ist ihr Weg wie ein glatter Weg, auf dem sie im Finsteren gleiten und fallen. Denn ich will Unheil über sie kommen lassen, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Und dann auch Vers 20. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat, zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Der Zusammenhang hier ist der Tag des Herrn, das Jahr der Heimsuchung, wie es heißt. Der Zorn Gottes durch die letzten sieben Plagen wird ausgegossen werden, aber er fordert uns auf, schon jetzt heute klar zu erkennen, wie schrecklich, wie gemein Ehebruch ist, wie absolut verderblich. Hosea Kapitel 4. Hosea, Kapitel 4, angefangen Vers 1. Hört, ihr Israeliten, des Herrn Wort. Der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande, sondern Fluchen und Lügen. Fluchen. Also ich meine, manchmal werden Ausdrücke gebraucht. Das ist schon schändlich. Ich meine, man kann sich heute kaum noch einen Film anschauen, der nicht eine gewisse kinderempfängliche Rate hat, wo nicht also jedes zweite, dritte Wort ein Fluchwort ist. Fluchen und Lügen. Natürlich Lügen. Ehebruch ist auch Symptom einer Lüge. Man hat ja versprochen. ich will dich lieben, ist, dass der Tod mich scheidet. Eine Lüge, wenn man dann die Ehe verlässt, weil man dann nicht mehr das Versprechen der Liebe dem Ehepartner gegenüber aufrechterhält. Natürlich, wenn der Ehebrecher jetzt anfängt, Ehebruch zu betreiben, klar, der unschuldige Teil, der wird natürlich dann auch so diesen Menschen nicht mehr so lieben können, wie ursprünglich geplant. Das ist mal logisch. Aber es ist nach wie vor die Schuld des Ehebrechers, der gelogen hat. Wenn man etwas verspricht und es nicht hält, ist das eine Lüge. Stehlen. Natürlich stehlen. Wenn Sie ein Ehebrecher sind, dann stehlen Sie dem Ehepartner den Mann oder die Frau. Und natürlich Ehebrechen. Haben überhand genommen. Eine Blutschuld kommt nach der anderen. Blutschuld auch im Hinblick, sagen wir mal, auf die Kinder, die ihrem schrecklichen Beispiel folgen. Denn auch Schuld auf sich laden. Und darum wird die Erde dürre stehen. Und alle ihre Bewohner werden dahin welken. Und auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel im Himmel. Und die Fische im Meer werden weggerafft. Schauen Sie, der Fluch wird sich wieder ausbreiten. Und wenn mehr und mehr Ehebrecher im Lande sind, dann wird das ganze Land davon beeinträchtigt werden. Lesen wir weiter in Vers 10. Sie werden essen, nicht satt werden, Hurerei treiben und sich nicht mehren, weil sie den Herrn verlassen haben. Da war scheinbar irgendwo mal eine Erkenntnis Gottes da, aber die haben Gott verlassen. Menschen, die einmal in der Kirche waren und dann weg sind von der Kirche, die haben Gott verlassen. Ich spreche von der wahren Kirche Gottes. Sie haben Gott verlassen und haben über sich einen Fluch gebracht. Ob sie das jetzt akzeptieren, ob sie das verstehen, spielt keine Rolle. Spielt absolut keine Rolle. Sie haben den Herrn verlassen, um festzuhalten an Hurerei, Wein und Most, rauben den Verstand. Es kann auch übersetzt werden, Hurerei, Wein und Most, rauben den Verstand. Und dann heißt es weiter, und mein Volk befragt sein Holz und sein Stab soll ihm antworten, ja, der Geist der Hurerei hat sie verführt in physischer und auch in geistlicher Weise, indem man auch jetzt Hurerei betreibt mit Blick auf Gott, indem man sich von Gott abwendet, dass sie mit ihrer Hurerei ihren Gott wegliefen. Oben auf den Bergen opfern sie und auf den Hügeln räuchern sie unter den Eichen. Man hat einmal verstanden, dass es gewisse heilige Tage gibt, die man halten soll, und dass es gewisse andere Tage gibt, die heidnischen Göttern geweiht waren, die man nicht halten soll. Aber das ist alles vergessen, wenn man Gott verlässt. Alles vergessen. Auf den Hügeln räuchern sie unter den Eichen, Terebinten, Pappeln, denn ihr Schatten erquickt. Ja, das hört sich doch gut an. Man kann doch ruhig Weihnachten halten. Was ist daran falsch? Ist doch so ein schönes, besinnliches Fest. Darum treiben eure Töchter Hurerei und eure Schwiegertöchter brechen die Ehe. Eine Prophezeiung für uns heute. Schauen Sie, der einzige Ausweg, von der Strafe Gottes, die über unseren Häuptern schwebt, loszukommen, ist aufrichtige Reue und das Ablassen. In diesem Falle von Ehebruch. Das Ablassen, das Aufhören von diesem ehebrecherischen Verhältnis. Zur Besinnung zu kommen, sich zu überlegen, ja, was mache ich denn? Wie verrückt, wie blödsinnig, wie idiotisch bin ich auch jetzt geworden, indem ich das jetzt betreibe. Was ich einmal als falsch sogar anerkannt hatte und verstanden hatte. Wir kennen ja die Stelle, wo die Frau, die im Ehebruch ertappt war, so sagten zumindest die Ankläger, vor Christus geschleppt wurde. Und dann sagte natürlich Christus, wer ohne Sünde ist unter euch, der werfe den ersten Stein. Das Problem war natürlich auch, die ganze Sache war eine Versuchung, sollte eine Versuchung sein. Der Ehebrecher wurde nicht vor Christus geschleppt, obwohl man, wenn man sie im Ehebruch ertappt hatte, dann musste man ja auch den Ehebrecher kennen und wissen. Und wie wir gesehen hatten, beide sollten ja sterben. Aber Christus war ja auch nicht in einer Situation, wo er jetzt als Richter damals auftrat, um da jetzt Verdammungsurteile abzugeben. Aber gleichwohl sagte er etwas sehr Wichtiges zu der Frau. Er sagte, ich verurteile dich, verdamme dich auch nicht. Ist gar nicht meine Aufgabe zur Zeit. Aber er sagte in Johannes 8 und Vers 11, sündige hinfort nicht mehr. Er hat nicht gesagt, ja, die Ehebrecherin, die war ohne Sünde. Die war natürlich voller Sünde, aber die ganze Situation, stellen Sie sich das vor, die hat zu einer beschämenden, reuevollen Ehebrecherin geführt. Die hat das zutiefst bereut und deswegen kann Christus auch vergeben. Er vergibt nicht, wenn man nicht bereut. Aber er sagt, aber sündige hinfort nicht mehr, kehre nicht zurück zu deinem sündhaften Lebenswandel des Ehebruchs. Und schauen wir uns einmal 2. Samuel, Kapitel 12 und Vers 9 an. Da heißt es, dass der Prophet Nathan, dem David jetzt zur Rede stellt, Gott hatte ihn jetzt geschickt. Und er sagte, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uria, den Hittiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Das war seine Sünde. David bereut bitterlich. Gleichwohl, Vers 13, sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Schauen Sie, er hat das jetzt verstanden auch. Letztendlich, die Sünde des Mordes, die Sünde des Ehebruchs war letztendlich gegen Gott. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünden weggenommen. Du wirst nicht sterben, aber es würde nicht ohne Konsequenz bleiben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und dann ging Nathan hinweg. Schauen Sie, Ehebruch hat Konsequenzen. Auch für andere. Auch für die eigenen Kinder. Ehebruch ist total selbstsüchtig. Man denkt nur an sich. Man denkt an niemand anderen. Eine totale, selbstsüchtige, gottfeindliche, gottverderbende Haltung. Warum würde sich Gott an so etwas nicht rächen? Natürlich würde das. Aber wie ich sagte, Reue kann eine Änderung herbeiführen. In 1. Korinther, Kapitel 6. 1. Korinther 6, angefangen Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Wir hatten das bereits gelesen. Die werden nicht das ewige Leben erlangen. Wenn sie dich bereuen, werden sie des Todes sterben. Und nicht nur des physischen Todes, sondern des ewigen Todes. Im feurigen Pfuhl. Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Also einige, die in die Kirche kamen, waren Ehebrecher. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Aber man kehrt nicht in die falschen Lebensweisen, diesen Morast, diesen Dreck, aus dem man herausgekommen ist, zurück. Dann ist insoweit keinerlei Hoffnung mehr gegeben. Es sei denn, eine aufrichtige Reue erfolgt, aber wenn man es immer und immer wieder tut, dann sieht das schlecht aus mit einer aufrichtigen Reue, und es ist in der Tat auch so, dass vielfach Ehebrecher und Ehebrecherinnen nicht ihren falschen Weg aufgeben wollen. Mir kann keiner sagen, was ich tun soll, ist die Haltung. Sie verhärten ihr Herz. Sie meinen, das ist doch kein Problem. Kann ich doch. Kann ich doch ruhig tun. Das menschliche Gesetz erlaubt es mir, ja. Ja, aber was ist mit dem göttlichen Gesetz? Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 30 an. Sprüche Kapitel 30 und lesen wir Vers 20. Sprüche 30 und Vers 20. So ist der Weg der Ehebrecherin. Sie verschlingt, wischt sich den Mund ab und spricht, ich habe nichts Böses getan. Ich habe nichts Böses getan. Eine Hure denkt ebenso. Kann ich doch ruhig. In Deutschland ist es ja so, es ist ja ein anerkanntes Gewerbe. Man zahlt ja seine Steuern. Kann ich ja ruhig so leben. In Gottes Augen ist es eine scheußliche Sünde. Eine scheußliche Sünde. Lesen wir auch einmal im Buch Hiob, Kapitel 24. Hiob, Kapitel 24. Denn einige meinen, ja, man kann es ja im Geheimen tun und dann ist es ja okay. braucht ja keiner von zu wissen. Irgendwann kommt's ans Tageslicht, auch wenn Sie ein ehebrechliches Verhältnis betreiben, irgendwann kommt's ans Tageslicht. Machen Sie sich da nichts vor. Hiob 24 und Vers 15. Das Auge des Ehebrechers lauert auf das Dunkel. Und er denkt, mich sieht kein Auge. Und er verdeckt sein Antlitz. Ein Irrtum. Denn Gott sieht es. Und andere werden es auch sehen. Nun, die Bibel beschreibt sehr anschaulich die Verführung durch eine Ehebrecherin, jemand, der vom Ehebruch nicht ablassen will. Schauen wir uns einmal genauer an, wie das hier so dargestellt wird im Buch der Sprüche, Kapitel 7. Und wenn Sie Ehebrecher oder Ehebrecherinnen kennen, oder vielleicht selbst jemand ist, der insoweit schuldig ist, dann werden Sie vielleicht da gewisse Parallelen erkennen. Sprüche 7, angefangen in Vers 6. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen, und er blickte unter den jungen Leuten, einen Jüngling ohne Verstand. Und er ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Hause in der Dämmerung, schauen Sie, am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war, ja, man sieht mich ja nicht. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild, unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Auch das ist ein interessantes Symptom. Man kann einfach nicht zu Hause bleiben. Man muss einfach raus. Man muss einfach da jetzt mit Partys dabei sein oder wer weiß wohin, Diskotheken. Jetzt ist sie draußen. Vers 12. Jetzt auf der Gasse. Lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht. Ich habe Dankopfer zu bringen. Hat sogar eine religiöse Hintergrundmotivation angeblich. Bin ja doch kein schlechter Mensch, nicht wahr? Habe Dankopfer zu bringen. Heute habe ich mein Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um nach dir zu suchen. Habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, wir wollen uns satt trinken an der Liebe. Liebe? Lust. Verderbenbringende Lust. Aber dieser Jüngling, dieser Tollpatsch, dieser törichte Kerl, der wird hier bequatscht. Wir wollen uns satt trinken an der Liebe bis zum Morgen. Lass uns die Liebe genießen. Denn mein Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Und er hat den Geldbeutel mit sich genommen. Er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Also wir haben Zeit genug für diese herrliche Situation. Und sie überredet ihn mit vielen Worten. Und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Und er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet. Wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. Es gilt das Leben, wenn sie Ehebruch betreiben. Ihr physisches und ewiges Leben. So hört nun auf mich, meine Söhne, und merkt auf die Rede meines Mundes. Lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg, irre nicht ab auf ihre Bahn, denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in des Todes Kammern. Schauen Sie, das ist das, was Gott uns sagt. Das ist total unerheblich, was uns Menschen sagen. Was uns Gerichte sagen, was uns Richter sagen, was uns Gesetze sagen, was uns die herrschende Meinung sagt, die Zivilisation. Es ist absolut total unerheblich. Es kommt darauf an, was Gott uns sagt, und Gott sagt uns klar und deutlich hier, wie verderbenbringend Ehebruch ist. Es ging hier um einen Jüngling, einem Trottel, der sich verführen lässt von einer scheinbar älteren Frau. Aber das schließt jetzt nicht ältere Männer aus, die sich verführen lassen, sagen wir mal, von jüngeren Frauen. Die sind noch blöder. Die sollten wirklich doch noch mehr Bescheid wissen. Aber schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 30 an. Es ist wirklich ein Geheimnis, wie das möglich sein könnte. Aber es ist möglich. Sprüche 30 und in Vers 18. Drei Dinge, sagte er, sind mir hier zu wundersam, und vier verstehe ich nicht. Des Adlers Weg am Himmel, wie Gott das jetzt so geschaffen hat, dass der Adler hoch am Himmel fliegt und gleichzeitig mit seinen scharfen Augen Dinge am Boden wahrnehmen kann, die das menschliche Auge gar nicht mehr wahrnehmen könnte. Die Schlange oder der Schlange Weg auf dem Felsen, des Schiffes Weg mitten im Meer. Wie ist das eigentlich möglich, dass so ein Schiff auf dem Meer schwimmen kann, ohne unterzugehen? So ein starkes, schweres Schiff. Und hier, des Mannes Weg bei der jungen Frau. Das ist mir unbegreiflich, sagt der Herr, wie so ein alter Mann da mit so einer jungen Frau da rumhuren kann. Und dann kommt natürlich Vers 20, wie der Hinweis auf den Weg der Ehebrecherin. Also auch hier, niemand ist gefeit. Wir müssen alle aufpassen, dass wir keinen Ehebruch begehen. Und ich werde gleich noch auf weitere Aspekte des Ehebruchs eingehen. Aber zunächst einmal beschreibt die Bibel auch die Narrheit, die törichte Haltung eines Ehebrechers sehr anschaulich. In Sprüche Kapitel 6 und in Vers 23, angefangen in Vers 23. Das Gebot Gottes ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens. Gott hat uns von Anfang an die Wahl gegeben zwischen dem Weg des Todes und dem Weg des Lebens. Dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, dem Baum des Lebens. Adam und Eva waren geboten worden oder war geboten worden, nicht vom Baum der Erkenntnis zu nehmen, der den Tod bringen würde. Das ist nämlich die Erkenntnis des Menschen, der bringt die sich selbst bei. Der sagt, ja, Ehebruch ist okay. Gott hat gesagt, nein, esst vom Baum des Lebens, dann werdet ihr erkennen, Ehebruch ist nicht okay. Und ihr werdet den Heiligen Geist erlangen, der wird euch mehr und mehr in die Wahrheit leiten und führen. Das Gebot ist eine Leuchte, die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens, auf dass du bewahrt werdest vor der bösen Frau. Hier wiederum, bösen Frau. Keine gute Frau. Eine Ehebrecherin ist keine gute Frau. Ein Ehebrecher ist kein guter Mann. Das müssen wir uns klar machen. Dass du bewahrt werdest vor der bösen Frau, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass dich nicht nach ihrer Schönheit gelüsten in deinem Herzen. Wichtig, haben wir keine Lust für eine andere Frau oder Mann außerhalb unserer Ehe. Solange wir verheiratet sind, solange wir nicht vor dem Gesetz geschieden sind, ist die Lust, die Liebe nach einer anderen Frau, einem anderen Mann außerhalb der Ehe, Sünde. Ehebruch, wie wir noch sehen werden. Lass dich nicht nach ihrer Schönheit gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot. Man zahlt häufig. Aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. In dieser Welt, es geht hier darum, wie ein Ehemann, es geht nicht unbedingt jetzt um eine christliche Situation, wie ein Ehemann reagieren wird, wenn er erfährt, dass seine Frau Ehebruch betreibt mit einem anderen Mann. Vers 27. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? Und einige können das, in Anführungszeichen, solche Yogis und solche anderen Leute, man fragt sich, was da für andere Einflüsse vorliegen. Das muss man sich bedenken. Denn das ist nicht natürlich. So geht es dem, der zu seines nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Nun, vielfach kann es durch den Menschen geschehen, unserer heutigen aufgeklärten sogenannten Zeit wohl nicht mehr, denn die Gesetze lassen das ja zu, aber Gott ist nach wie vor da, der strafen wird. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen oder seine Not zu stillen, weil ihn hungert, schauen Sie. Aber wenn er ergriffen wird, da ersetzt er siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Das waren damals die Gesetze. Diebstahl ist immer verkehrt, aus welchen Gründen auch immer. Wie viel mehr noch Ehebruch? Da sagt er hier, aber wer mit einer Frau die Ehe bricht, dem fehlt der Verstand. Das ist ein törichter Narr, könnte man sagen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn, und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Haben wir dieses Verständnis, wie schrecklich, wie gemein, wie grausam Ehebruch ist, weil es so viel Leid hervorbringt für andere? Oder ist uns das alles so egal? Ach ja, leben, leben lassen, macht ja keinen Unterschied. Den Ehebruch erweckt den Grimm des Mannes. Und er schont nicht am Tage der Rache. Und er achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. In dieser Welt kann es durchaus passieren, dass ein Mann, der natürlich jetzt den Heiligen Geist Gottes nicht hat, den anderen da zusammenschlägt. Wir brauchen aber nicht auf den Mann zu blicken. Und man sollte das natürlich in Gottes Kirche auch nicht tun, das ist klar. Aber man kann auf Gott blicken. Und man kann zu Gott beten und sagen, Gott, greife du ein und tue das, was in deinen Augen richtig ist. Und wir haben bereits schon gesehen, was in Gottes Augen richtig ist und was verkehrt. Aber schauen Sie, Ehebruch beginnt ja irgendwo. Es ist ja nicht so, dass Sie von einem Blitzmoment auf den anderen jetzt Ehebruch beginnen. Wo beginnt Ehebruch? Wo beginnt Ehebruch? Schauen Sie, es ist ja kein Zufall, dass das 7. Gebot sagt, du sollst nicht Ehe brechen, und das 10. Gebot sagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Begierde führt zum Ehebruch, aber Begierde beginnt ja irgendwo. Wo beginnt Begierde? Liebe, in Anführungszeichen, für einen anderen Menschen, während man selbst verheiratet ist. Wer das nicht begreift, der muss erst einmal von Gottes Geist erleuchtet werden. Das ist verkehrt, das ist falsch. Diese Liebe kommt nicht von Gott, das kann ja gar nicht sein. Gott würde ja nicht ihnen Liebe schenken, damit sie Ehebruch begehen. Selbst in ihrem Herzen nicht. Nein, Ehebruch beginnt in unserem Herzen. Mit falschen Vorstellungen, mit falschen Begierden. Und den lässt man dann freien Lauf. Deswegen sagt uns die Bibel ja auch, man soll seine Gedanken kontrollieren, unter den Gehorsam Christi bringen. Schauen wir uns einmal 2. Petrus Kapitel 2 an. 2. Petrus Kapitel 2 und lesen wir einmal in Vers 14. Und um es klar zu sagen, ich lese hier ausschließlich heute von der Lutherbibel 2017, wieder auch immer von den Stellen, wo ich es gesagt habe, wo es in anderen Bibeln etwas anders übersetzt wird. Aber in 2. Petrus Kapitel 2 und Vers 14 wird hier Folgendes gesagt. Es geht hier um Menschen, die von Gott total entfernt sind. Man könnte vielleicht mit Vers 12 anfangen, um zu sehen, was für eine Kategorie von Menschen hier beschrieben wird. Aber damit fängt es ja nicht an, damit hört es auf, bei Menschen, die abfallen von Gott. Vers 12, sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und getötet werden. Wir hatten ja schon von den Tieren gelesen, die gefangen und getötet werden und dieser törichte Narr, der sich so verhält wie solche Tiere. Es geht hier aber auch um die sexuelle Situation, diese Tiere, die in voller Brunst dann andere Tiere suchen, um mit denen da Geschlechtsverkehr zu haben. Die haben da keinerlei irgendwelche Hemmungen. Und wenn wir so handeln, dann sind wir auch für diese unvernünftigen Tiere. Sie lästern, heißt es hier, wovon sie nichts verstehen. Ja, ich kann das doch, und was kann mir die Kirche dazu sagen? Verstehen nicht, haben keinen Verstand, haben nichts vom Verständnis Gottes in sich, zumindest nicht mehr. Lästern, wovon sie nichts verstehen, und wie jene werden sie getötet werden. Und als Ungerechte Lohn des Unrechts empfangen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tage zu schlemmen. Sie sind Schandflecken, schwelgen ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen. Die waren sogar streckenweise noch in der Kirche und haben solche verderblichen Dinge bereits schon getan, zumindest in ihrem Herzen, aber hier, wie es aussieht, auch schon in praktischer Weise. Sie haben nur Augen für Ehebrecherin oder die Ehebrecherin. Sie sind unaufhörlich bereit zur Sünde. Sie locken leichtfertige Seelen an. Ihr Herz ist getrieben von Habsucht. Sie sind Kinder des Fluches. Schauen Sie. Kinder des Fluches. Das heißt hier, sie haben nur Augen für Ehebrecherinnen oder für die Ehebrecherin. Die Schlachterbibel sagt, sie haben Augen voller Ehebruch. Und die Mengebibel schreibt, ihre Augen sind voll ehebrecherischer Gier und im Sündigen unersättlich. Dazu wird's kommen. Die Ehebrecherin verschlingt, wischt sich in den Mund, sagt, ich habe doch nichts Böses getan. Hat ihr Herz verhärtet, ist auf diesen Weg des Ehebruchs gegangen und geht ihn weiter, die Hure das Gleiche. Ja, ich mache doch nichts Falsches. Der Staat erlaubt es mir ja auch. Es gab mal die Zeit, als ich damals Recht in Deutschland studiert habe, da war Hurerei, Prostitution gegen die guten Sitten. Da war es in keinster Weise erlaubt in dem Sinne. Es war toleriert, ja. Aber wenn was falsch lief, dann konnte das Gesetz einschreiten. Heute ist es scheinbar irgendwo ein ganz normaler Beruf. Was für eine totale Verdrehung gerechter Normen. Kein Wunder, dass die Bibel uns sagt, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten eintreten. Gräuliche Zeiten. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht davon jetzt beeinflussen lassen. Wir leben in einer Gesellschaft, die total sich von Gott abgewendet hat. Ich meine, total! Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht in irgendeiner Form beeinflussen lassen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 5 an und Vers 27. Wenn man heute sieht, was so in den Schulen an Mist unseren Kindern gelehrt wird, sexuelle Mist, diese sexuelle Aufklärung, ein solcher Mist, der da gelehrt wird. Und Eltern müssen sehr aufpassen, dass sie sich orientieren darüber, was den Kindern so mitgeteilt wird und dass sie dann ein Gegengewicht den Kindern geben können, dass die nicht diesen Quatsch, diesen Blödsinn, diesen absoluten Mist in sich aufnehmen und auch noch meinen, das sei total in Ordnung. Matthäus 5, angefangen Vers 27. Matthäus 5 und Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Die Mengebibel schreibt, wer eine Ehefrau auch nur mit Begehrlichkeit anblickt. Was ist hiermit gemeint? Nun, es geht hier um Ehebruch, also es geht hier darum, dass ein Mann, sagen wir einmal, verheiratet ist, braucht aber nicht, kann auch ledig sein. Aber es geht dann auch um eine Ehebrecherin, also einer von den beiden Teilen ist verheiratet. Und wenn jetzt eine Situation vorliegt, wo man mit Begierde eine verheiratete Frau ansieht, oder aber der Mann ist verheiratet, dann kann es auch eine nicht verheiratete Frau sein, aber die Begierde liegt vor. Die Begierde, mit der Person Ehebruch zu begehen, darum geht es hier. Dann hat man bereits schon den Ehebruch begangen. Denn Christus sagt ja nun, wenn die Situation sich dann als möglich erweist, dann wird man der Begierde seines Herzens folgen. Da wird man die Tat durchführen. Deswegen geht es um die Begierde im Herzen. Damit fängt es an. Und das muss bereits behandelt werden. Das darf man nicht zulassen. Wenn Sie sich in einer Situation befinden, wo Sie sich eine andere Frau, die verheiratet ist, oder Sie sind verheiratet, anschauen, mit der Überlegung, okay, wie wäre es, wenn ich mit der jetzt schlafen würde? Dann haben Sie bereits Ehebruch begangen in Ihrem Herzen. Und diese Liebe, die Sie sich da jetzt vorgaukeln, auch ich habe doch jetzt eine liebevolle Empfindung für diese Frau, die kommt von Satan und ihren eigenen Begierden, aber nicht von Gott. Nicht von Gott. Markus Kapitel 7, als letzte Stelle heute. Markus Kapitel 7, und lesen wir einmal Vers 21. Markus Kapitel 7 und Vers 21. Wenn ich auch manchmal von Ehebruch höre oder über Ehebruch lese oder Ehebruch in Filmen dargestellt sehe, das wird immer so glorreich dargestellt. Ach, man liebt sich doch, was ist daran verkehrt? Man denkt überhaupt nicht an die Konsequenzen, man denkt nicht an die armen Kinder, das sind nämlich die, die am meisten leiden. Von solch einer selbstsüchtigen und gottfeindlichen Haltung. Markus 7, Vers 21. Denn von innen, sagt er hier, aus dem Herzen der Menschen, da kommen heraus die bösen Gedanken. Schauen Sie, die bösen Gedanken. Das sind keine guten Gedanken. Und dann zählt er die auf. Gedanken über Unzucht, über Diebstahl, über Mord, über Ehebruch, über Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies Böse, alles das, was hier aufgeführt wurde, ist böse. All dies Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein, verwerflich, abgeschieden von Gott. Schauen wir uns an, in welchem Zusammenhang hier der Ehebruch erwähnt wird. Das sind böse Gedanken. Unzucht, nun gut, Unzucht ist eine Situation zwischen zwei unverheirateten Menschen. Genauso schlimm wie Ehebruch. Eine Situation, wo ein Teil zumindest verheiratet sein muss. Diebstahl. Mord. Ehebruch wird in die gleiche Kategorie gesetzt wie Mord. Jakobus sagt, nun gut, wenn Sie, sagen wir einmal, die Ehe brechen oder nicht brechen, morden oder nicht morden, ist egal, alles ein Paket. Sie begehen eine Sünde, sie sind schuldig an allem geworden. Habgier. Ehebruch hat viel mit Habgier zu tun. Bosheit, natürlich, man ist jetzt voller Bosheit gegenüber dem Ehemann, der Ehefrau. Man will ein anderes Verhältnis haben mit jemandem, das sowieso dann auch in den meisten Fällen keinen Bestand hat. Arglist. Oh, man lügt dann, man ist arglistig gegenüber dem betrogenen Ehepartner. Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut. Aber man ist hochmütig, man macht da nichts Falsches dran. Das kann ich doch so machen, wie ich das will. Und natürlich Unvernunft, diese Narrheit, diese Blödheit, diese Verrücktheit, diese Tollkühnheit, diese Torheit, diese Idiotie. Das alles kommt aus dem Herzen der Menschen und ist böse. Wie ich sagte, Ehebruch ist böse. Ist nicht gut, niemals gut, kann niemals gut sein. Ehebruch ist böse. Wir werden dazu aufgefordert, das Böse durch das Gute zu überwinden. Ehebruch ist total verkehrt, es zu tolerieren, es zu rechtfertigen, ist böse. Ein Christ darf das genauso wenig tun. Er kann einfach nicht Ehebruch tolerieren, rechtfertigen, übersehen. Zu meinen, ach ja, ist ja gar nicht so schlimm. Ein Christ darf so nie denken. Natürlich darf er auch in keinster Weise selbst zum Ehebrecher werden. Aber es geht nicht alleine um die Handlung selbst, sondern eben auch um die vorbereitenden Begierden, die aus dem Herzen kommen. Auch das darf ein Christ nicht zulassen in seinem Leben. Er muss dem entgegenwirken. Er kann dem entgegenwirken durch den Heiligen Geist Gottes, der ihm ja zur Verfügung steht. Gott hat uns gesagt, wie wir zu leben haben. Gott hat uns gesagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun dürfen. Er würde uns kein Gebot geben, was wir nicht erfüllen könnten. Es liegt an uns. Wollen wir wirklich Gott verspotten und dann eine Strafe über uns hereinbrechen lassen, die zum ewigen Tod führen wird, wenn wir diese Sünden nicht bereuen? Es ist Ihre Entscheidung. Ich hoffe, ich bete, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ihr Norbert Link für eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes.